Ja, heute soll es, wie im Predigttext schon beschrieben, um das Thema Nächstenliebe gehen. Und ich habe Rolf so das halbe Thema genannt, denn ich habe die Überschrift meiner Predigt noch ergänzt durch die Frage, die in dem Zusammenhang ja auch entsteht: Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben oder zu bekommen? Eine Frage vielleicht, oder so banal sie vielleicht auch ist, die wir uns als Christen ja sehr häufig stellen, da für uns das Leben nach dem Tod ja eben nicht endet, sondern wir als Nachfolger Christi die Chance auf das ewige Leben mit Gott haben. Ich möchte nun mit dem Thema beginnen, indem ich euch einige Momente in meinem Leben mit hineinnehmen möchte, die ihr selbst vielleicht auch kennt und auch mal erlebt habt, vielleicht auch anders, aber bestimmt habt ihr euch auch mal in solchen ähnlichen Situationen befunden wie ich. Eine Situation war zum Beispiel in der Schule. Man hat Freunde, die mag man. Man hat Leute in der Klasse, die sind da, weil man sie in der Klasse hat. Die mag man vielleicht nicht so. Und dann merkst du vielleicht, du machst eine Aufgabe und ich kenne mich aus der Schule gut. Ich denke, einigen bei euch geht es auch so. Ihr seid nicht die ganze Zeit konzentriert bei der Aufgabe. Zwischendurch guckt ihr auch mal so um euch herum, wie die Aufgabe denn bei den anderen läuft, ob ihr der Letzte seid, der da noch gerade dran sitzt. Und dann fällt euch auf, einer kommt mit der Aufgabe nicht so gut klar. Nun wäre natürlich der richtige Weg für mich in dem Moment gewesen, ich gehe hin oder frage ihn, ob ich ihm vielleicht bei der Aufgabe helfen kann. Bloß leider muss ich zugeben und ganz offen euch sagen, habe ich anders gedacht. Denn derjenige war leider nicht gerade einer meiner besten Homies, sodass ich in dem Moment echt gedacht habe, sein Pech, dass er die Aufgabe gerade nicht so checkt und lösen kann, ist ja nicht mein Problem. Soll er doch sehen, wie er die Aufgabe gelöst kriegt. Oder wo er Hilfe bekommt. Hier sitzen ja noch andere in der Klasse, ist er jetzt nicht mein Bier, muss ich ihm ja nicht helfen, geht mich doch gar nichts an. Klingt hart, aber damals habe ich echt so gedacht. Andere Situation, ich schlender durch die Fußgängerzone in der Stadt und dann komme ich an einem Bettler vorbei, sehe einen sitzen. Ich habe wieder zwei Möglichkeiten. Ich gehe zu ihm hin, gebe ihm etwas Geld. Oder meine Mutter hat gesagt, wenn, gib ihnen nicht Geld, das geben sie wahrscheinlich für Alkohol aus, kauf ihnen doch ein Brötchen. Oder aber ich setze mich einfach vielleicht ein bisschen zu ihm und schenke ihm einfach meine Beachtung, indem ich einfach mit ihm ein bisschen rede. So, was habe ich in dieser Situation wieder gemacht? Zweite Möglichkeit wäre ja, okay, da sitzt ein Bettler, ich nehme ihn wahr, denke mir, ja, sieht gerade ein bisschen leidend aus, aber andererseits interessiert er mich ja nicht, denn was habe ich damit zu tun, dass er da auf der Straße sitzt? Ist ja auch nicht mein Problem, hat er sich ja irgendwie selbst zuzuschreiben. Und leider habe ich, wie gesagt, auch in dieser Situation nicht die erste Möglichkeit, sondern die zweite Möglichkeit genommen und entschieden. So, jetzt ist die Frage: Warum erzähle ich euch von solchen Situationen, wo ich so falsch gehandelt habe? Die Sache ist ganz einfach. Diese Situationen passen alle zu meinem heutigen Thema der Nächstenliebe und der damit verbundenen Frage, wer ist überhaupt mein Nächster? Wem kann ich helfen? Und lustigerweise, als ich mir diese ganzen Situationen nochmal durch den Kopf gegangen sind bei diesem Thema, wo ich den Text nochmal gelesen habe, und ich dachte, ja, mein Nächster, wer ist denn das? Lies nochmal die Geschichte. Ich weiß nicht, warum es passiert ist, kann ich mir nicht erklären, aber irgendwie, ob ihr es glaubt oder nicht, mir kam eine Szene aus dem Film Titanic in den Kopf. Fragt mich wirklich nicht, wieso gerade mir diese Szene einfiel und wie ich auf Titanic komme, aber es war eine Szene, wer Titanic kennt, es geht um Jack und Rose. Rose, die Frau aus der Oberschicht, die mit ihrem Leben nicht so zufrieden ist, weil sie mit einem Kerl verheiratet werden soll oder verheiratet ist, den sie eigentlich gar nicht mag. Und Jack, der so dritte Klasse Gesellschaft war. Und die Szene, die mir beim Schreiben dieser Predigt ein viel wahr, wo Rose, weil sie mit ihrem Leben müde ist und eigentlich nicht mehr leben möchte, auf der Reling steht und in den Ozean springen möchte. Was für ein Glück, dass zufällig Jack vorbeikommt und sie dort bemerkt, wie sie auf der Reling steht. Denn Jack, im Gegensatz zu mir, anstatt dass er einfach weitergeht, fängt er an, mit Rose zu sprechen und sie in ein Gespräch zu verwickeln, sodass sie in dem Moment vergisst, was sie eigentlich machen will. Blöderweise ist sie immer noch bereit zu springen und als Jack dieses bemerkt, dass sie immer noch bereit ist, ihr Leben zu nehmen, in den Ozean zu springen, gibt er, finde ich, eine sehr verblüffende Antwort. Denn er sagt nicht, wie man jetzt denken könnte, ja, Rose, dann spring doch, wenn du unbedingt willst. Da ist der Ozean, ich stehe hier, ich halte dich nicht auf. Nein, er meint in diesem Moment, dass wenn Rose springt, er hinterher springen muss und sie retten muss. Denn nun ginge die Situation ihn auch was an. Ich finde diese Antwort echt überraschend und verblüffend, denn wie ich mich kenne, hätte ich nicht gesagt, spring doch, aber auf den Gedanken zu kommen, zu sagen, hey, weil ich dich jetzt bemerkt habe, dass du was Blödes machen willst und in einer blöden Situation bist, ist es auf einmal auch meine Situation, obwohl ich da eigentlich gar nichts mit zu tun habe. Und genau das ist auch, wenn man die Geschichte vom barmherzigen Samariter anguckt, die Logik des Samariters. Wenn ich als Mensch oder in dem Fall der Samariter sieht, dass ein Mitmensch in Not ist oder Hilfe braucht, kann ich nicht einfach weitergehen. Ab diesem Moment geht mich die Not des anderen etwas an. In dem Predigttext heute ist es der Ausgeraubte, der Nächste des Samariters. In der Titanic war Rose die Nächste von Jack. Und Nächstenliebe, so leicht es klingt und auch ist, bedeutet nichts anderes, als nach Kräften helfen zu wollen und dies auch wirklich zu tun. Denn der Wille allein rettet ja den Menschen nicht. Und das Gleichnis vom barmherzigen Samariter ist genauso klar wie eindeutig, wie ich finde. Und ich denke, bestimmt kann jeder von euch dieses Gleichnis auch auf unzählige Situationen in seinem eigenen Leben beziehen oder übertragen. Und dieses Gleichnis, so bekannt und klar, ist so bekannt und klar, dass ich es euch trotzdem nochmal mitgebracht habe, auch wenn ihr vielleicht denkt, barmherziger Samariter hat man im Kindergottesdienst schon gehört, kennt man eigentlich. Aber ich fand es wirklich cool, nochmal zu nehmen, weil gerade finde ich so Themen, die eigentlich alltäglich sein sollten für uns Christen, doch in der Umsetzung doch meistens schwieriger sind als in der Theorie. So Themen Vergebung, Nächstenliebe, finde ich, sollten für Christen eigentlich selbstverständlich sein. Aber wie gesagt, ich erlebe es häufig, dass wir irgendwie damit Schwierigkeiten haben, diese Gleichnisse oder diese Nächstenliebe auch umzusetzen und zu leben. Und ebenso eindeutig, wie dieses Gleichnis selbst ist, ist auch die Situation, in der Jesus das Gleichnis erzählt, eindeutig. Wenn wir uns nochmal den Anfang des Textes angucken, da kommt also ein Schriftgelehrter zu Jesus und wie wir wissen, die Schriftgelehrten damals waren diejenigen, die das Wort Gottes ernsthaft und intensiv studierten, um nach Gottes Willen zu forschen und zu leben. Mit anderen Worten, die Bibelchecker von damals. Und dieser Schriftgelehrte stellt Jesus eine Frage, die so einfach wie simpel ist. Lehrer, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Mit anderen Worten könnte man auch sagen, was muss ich tun, damit ich in den Himmel komme? Und als ich das Gleichnis nochmal gelesen hatte, weil es ja eigentlich ein sehr bekanntes Gleichnis ist, dachte ich, Hammer, dass dieser Schriftgelehrte diese Frage überhaupt stellt, wie man das ewige Leben bekommt. Denn das ist doch, wenn wir mal ganz ehrlich sind, das Wichtigste für uns Christen, in den Himmel kommen. Für einige, habe ich auch schon heute erlebt, ist das sogar wichtiger als das Überleben hier auf der Erde, nach dem Motto, Sterben muss sowieso jeder. Daher ist das Überleben und Leben hier eh begrenzt. Viel wichtiger ist doch, wie komme ich in den Himmel und lebe ewig? Diese Frage zeigt uns also nicht, Hauptsache gesund ist die Devise, sondern Hauptsache selig bzw. in den Himmel kommen. Und heutzutage würde ich mir selbst auch persönlich wünschen, dass sich Menschen diese Frage viel häufiger und ernsthafter stellen würden, sich fragen, wie bekomme ich ewiges Leben? Aber leider ist halt in vielen, gerade auch den Nichtchristen im Denken verankert, dass das Leben mit dem Tod eh zu Ende sei und andere sich mit in meinen Augen falschen Gewissheit beruhigen wollen, dass Gott letztlich ja alle Menschen in den Himmel holen wird, zumindest die sich um ein anständiges Leben bemüht haben oder religiös sind. Aber dann habe ich weiter in der Bibel geblättert und habe eine Stelle gefunden, der irgendwie mich auch aus diesem, weil ich auch manchmal mich in dieser Sicherheit wiege, so, ja, ich glaube doch an Gott, dann bin ich doch eh gerettet, dann werde ich sowieso in den Himmel kommen, die andere Richtung kommt gar nicht in Frage, die, finde ich, uns aus dem Schlaf der Sicherheit reißt. Und zwar steht in Philipper 2, Vers 12, klappt alles perfekt hier. Also, meine Lieben, hört auf, mich so wie bisher, doch, da fehlt doch aber bestimmt was. Nee, ich habe es falsch betont. Hört auf mich, so wie bisher. Tut es nicht nur dann, wenn ich bei euch bin. Tut es vielmehr erst recht dann, wenn ich nicht da bin. Es geht um eure Rettung. Setzt alles daran, auch wenn euch Furcht und Zittern überkommen. Gut also, dass es diesen Schriftgelehrten gibt, der ernsthaft fragt, ja, was soll ich da tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Und wenn man das Gleichnis so weiterliest, ist es doch auch gut, dass der Schriftgelehrte nicht irgendwelche Menschen fragt, sondern mit der Frage sich an Gott selbst wendet, indem er diese Frage Jesus Christus, den Sohn Gottes, stellt. Und nun schauen wir uns nochmal genau die Antwort an, die Jesus dem Schriftgelehrten auf dessen Frage gibt. Möglich, dass diese Antwort uns überrascht und vielleicht bei einigen nicht in unser theologisches Konzept passt, aber dennoch ist es wichtig, dass wir diese Antwort genauso lesen und ernst nehmen. Und was spannend auch ist, finde ich, ich dachte ja immer so, wenn man was fragt, dann kriegt man eine Antwort. Ist bei mir so, wenn ich Leute was frage, hätte ich gerne eine Antwort. Aber anstatt dem Schriftgelehrten die gestellte Frage direkt zu beantworten, was ja, finde ich, für mich logisch wäre, stellt Jesus ihm eine Gegenfrage. Habe ich gelesen und dachte, na toll, ich weiß ja nicht, wie es euch damit geht, aber wie gesagt, bei mir ist das, dass ich das, wenn ich jemand was frage und anstatt einer Antwort eine Gegenfrage bekomme, das nicht so nice finde, weil ich ja denke, ich frage den was, damit ich eine Antwort bekomme. Aber dann lese ich jetzt diesen Text und denke mir so, wie der andere, der dann mir auch eine Gegenfrage stellt, so nach dem Motto, du fragst mich was, Justus, hättest gerne eine Antwort, aber sorry, Justus, so leicht mache ich es dir nicht. Hier hast du eine Gegenfrage. Und genauso handelt Jesus auch hier. Anstatt einer Antwort stellt er dem Schriftgelehrten folgende Gegenfrage. Was steht im Gesetz? Was liest du da? Und da der Schriftgelehrte natürlich die Bibel sehr gut kennt, wir hatten es vorher, Bibelchecker, kann er natürlich ohne zu zögern auf Jesu Gegenfrage antworten, denn die Antwort auf diese Frage ist, wie wir weiterlesen können im Gleichnis, das Doppelgebot der Liebe. Also antwortet der Schriftgelehrte, easy, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken. Und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Jesus, lesen wir weiter, ist mit dieser Antwort zufrieden und fügt lediglich hinzu, du hast richtig geantwortet, halte dich daran und du wirst leben. Also eigentlich eine klare und eindeutige Antwort. die wirklich eigentlich jeder verstehen sollte, finde ich. Wer Gott über alles liebt, kommt in den Himmel. Klingt einfach, wenn man es so liest. Die Sache hat aber einen Haken. Denn wenn wir genau hinschauen, kann man Gott nur wirklich lieben, wenn man auch seinen Mitmenschen so liebt wie sich selbst. Mit anderen Worten, die beiden Teile des Doppelgebotes der Liebe hängen zusammen und können nicht getrennt werden. Passend dazu hat auch Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 20 geschrieben: Wer behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder und seine Schwester hasst, ist ein Lügner. Denn wer seine Geschwister nicht liebt, die er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Und dieser Vers verdeutlicht es, finde ich, nur wenn man Gott über alles liebt und seinen Nächsten wie sich selbst, wenn man das tut, kommt man in den Himmel. Und erst als der Schriftgelehrte dann weiter nachstochert, wer denn sein Nächster sei, fängt Jesus an, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter zu erzählen. Und mit diesem Gleichnis, finde ich, unterstützt Jesus einfach nochmal eindeutig und gibt dem Schriftgelehrten eine eindeutige Antwort auf die Frage. Im Gleichnis ist dem Samariter nämlich derjenige der Nächste, der überfallen und zusammengeschlagen am Wegesrand lag. Übertragen auf uns selbst heute bedeutet das, jeder Mensch, und zwar wirklich jeder Mensch, den du und ich in Not erleben und dem wir helfen können, ist unser Nächster. Wenn wir so handeln wie der Priester oder der Levit, ihr wisst, die haben ihn gesehen, dachten, oh shit, schnell weg. Die Not des Mannes, wie gesagt, sahen, aber vorbeigehen, weil sie meinten, es ginge sie eben nichts an, wie auch bei mir in diesen Situationen, die ich euch geschildert habe, dass da jemand halbtot liegt, lieben wir unseren Nächsten nicht wirklich, und auch das klingt jetzt für den einen oder anderen vielleicht etwas hart, ist aber leider so, lieben wir auch Gott nicht wirklich. Wenn wir so handeln, tun wir nicht das, was wir tun müssen, um in den Himmel zu kommen. Klingt einfach, und so einfach ist eben auch die Antwort Jesus. Auf der anderen Seite, so einfach wie diese Antwort ist, so erschreckend einfach, unter diesem Gesichtspunkt ist das Gleichnis, war für mich dann keine harmlose Geschichte mehr, die ich vielleicht lese, um mich zu motivieren, etwas Gutes zu tun. Unter diesem Gesichtspunkt geht es auf einmal nun um Leben und Tod, um das ewige Leben. Wenn wir dann nämlich die Frage stellen, was wir tun müssen, um das ewige Leben zu erben, dann müssen wir uns im selben Atemzug, finde ich, fragen, was wir für die notleidenden Menschen, die uns über unseren bisherigen Lebensweg gelaufen sind, getan haben. Fragen wie, haben wir diesen geholfen? So geholfen, wie wir uns selbst Hilfe gewünscht hätten, wären wir an deren Stelle gewesen? Hast du dir nicht nur vorgenommen, deinen Nächsten zu lieben, sondern es auch wirklich getan? Der barmherzige Samariter hat es getan. Hast du dich um deinen Nächsten gekümmert, wenn weit und breit niemand war, der es von dir erwartet hätte oder von dem du dir nachher auf die Schulter hättest klopfen können und anhören können, toll Justus, hast du gut gemacht, du hast ihm geholfen, bravo, weiter so. Der barmherzige Samariter hat es getan. Hast du auch geholfen, obwohl du eigentlich keine Zeit gehabt hattest, weil du auf deinem Weg weiterkommen wolltest, so wie der Levit und Priester in dem Fall des Gleichnisses? Der barmherzige Samariter hat es getan. Hast du deinen Nächsten geliebt, egal wie anstrengend, schwierig, schmutzig oder eklig es war und es dich Überwindung gekostet hat? Der barmherzige Samariter hat es getan. Man darf nämlich auch nicht vergessen, der Geschlagene, der da lag, war ein Israelit. Und der, der ihm geholfen hat, war ein Samariter. Und in der damaligen Zeit war es so, die Israeliten haben die Samariter gehasst und umgekehrt, waren also eigentlich Todfeinde. Und der Samariter hat dem zu Boden zusammengeschlagenen ohne Zögern geholfen. Hast du auch geholfen, wenn die Hilfe mit Gefahren und Risiken verbunden war? Oder hast du dich in solchen Momenten lieber selbst schnell in Sicherheit gebracht? Der barmherzige Samariter hat das Risiko auf sich genommen, zu helfen. Denn wenn wir mal überlegen, die Räuber haben den einen ausgeraubt, halbtot liegen gelassen. Jetzt kann es natürlich sein, im Idealfall, sie sind direkt weitergezogen, weil sie dachten, wir haben alles. Aber im Worst Case hätte es ja auch sein können, sie dachten sich, okay, ein bisschen Beute haben wir, da ist aber ein Gebüsch oder eine Felswand, komm, verstecken wir uns noch und warten auf unser nächstes Opfer, bis das nächste Opfer vorbeikommt, dass wir genauso zusammenschlagen können und noch mehr klauen können. Ist ja hier lukrativ. Hast du dann noch geholfen, wenn es dich vielleicht etwas gekostet hat? Womöglich höhere Summen an Geld? Der barmherzige Samariter hat es getan. Hast du dich für deinen Nächsten eingesetzt, auch wenn es mit einer Verpflichtung für die weitere Zukunft verbunden war? Ähnlich wie beim barmherzigen Samariter, der dem Wirt versprochen hat, dass alle weiteren Kosten, die für die Pflege des Mannes, der zusammengeschlagen wurde, zu begleichen, wenn er auf seinem Rückweg ist. Er hätte auch sagen können, okay, hier hast du einen Vorschuss, und auf dem Rückweg einfach sagen, ach komm, wenn es jetzt teurer war, ich schleiche mich da an der Herberge vorbei und prell den Wirt ein bisschen. Nein, er hat gesagt, kein Problem, sobald ich zurückkomme, ich werde nochmal vorbeikommen, und hast du noch Kosten gehabt, ich zahle sie dir. Und anhand dieser ganzen Fragen und dieses Gleichnisses sehen wir, dass echte Nächstenliebe deutlich mehr als ein bisschen nett und freundlich zu sein ist. Haben wir unseren Nächsten wirklich geliebt? Haben wir das getan, was wir tun mussten, um das ewige Leben zu ererben? Was wäre, wenn das nicht so ist? Frage kann man sich ja auch stellen. Wie gesagt, ich habe viele Situationen gehabt, wo ich gesagt habe, nicht mein Problem, sehe ich gar nicht ein, warum dem helfen soll, ist ja, wie gesagt, nicht mein Problem. Wenn ich vielleicht das Gefühl habe, immer versagt zu haben, aus den verschiedensten Gründen, kann ja sein, oh, ich bin unter Zeitdruck, nee, das dem jetzt noch zu helfen, das passt mir jetzt ja gar nicht in meinen Kram. Oder wie gesagt, eigentlich könnte ich helfen, aber oh, das ist genau dieser Typ, der mich jedes Mal nervt, weil er mich Sachen fragt, die er eigentlich selbst wissen müsste, und eigentlich mag ich diesen Kerl gar nicht. Oder wirklich auch vielleicht mal einer, der dich sonst immer ärgert und auf einmal fragt, der, kannst du mir mal helfen? Nee, dann eher nicht. Oder wenn unsere Nächstenliebe verglichen mit der des barmherzigen Samariters ein Nichts oder in unseren Augen vielleicht unbedeutend zu sein scheint. Aber wie beruhigend ist es da zu wissen, dass Jesus auch auf diese Frage geantwortet hat, lediglich an anderer Stelle. Denn Jesu Antwort auf diese vielleicht ängstliche Frage von uns, was ist, wenn wir vielleicht nicht immer unserem Nächsten geholfen haben, aus was für Gründen auch immer, ist sein Ruf zur Umkehr. Auch wenn es vielleicht bei dir, bei mir im bisherigen Leben nicht immer alles rund lief und wir unseren Nächsten nicht so geliebt haben, wie wir es eigentlich sollten, und wir das Gefühl hatten, ach, läuft irgendwie gerade alles in die falsche Richtung, es ist nie zu spät, immer wieder umzukehren und sich zu verändern und beim nächsten Mal in einer Situation anders zu handeln. Wir haben die Möglichkeit, nach einem Fehlverhalten immer wieder zu Jesus zurückzukehren und ihm zu sagen, gut, wir haben jetzt nicht richtig gehandelt, bitte vergib mir. Und das gilt ebenso, wie wenn wir sündigen, auch wenn es um die Nächstenliebe geht. Wenn das mit der Nächstenliebe vielleicht mal wieder nicht ganz so geklappt hat, wie wir es uns vorgestellt haben oder es eigentlich sein sollte. Bei Gott ist ein Neuanfang immer möglich. Und das Wichtige daran ist, nach dieser Umkehr geht es nicht mehr darum, was ich oder du tust, um das ewige Leben zu erben, sondern was Jesus getan hat, damit wir das ewige Leben erben. Denn wir wissen, durch Jesu Tod am Kreuz sind uns all unsere Fehlverhalten und Sünden vergeben und allein durch ihn haben wir das ewige Leben bereits. Und Jesus legt noch einen drauf. Er schenkt uns den Heiligen Geist als Unterstützer. Und durch diesen kann unser Herz so erneuert werden, dass wir fähig werden, so zu lieben, wie Gott es möchte, dass wir lieben. So, dass letztendlich alles meine und deine Nächstenliebe und Seligkeit nicht mehr nur von uns selbst abhängt, sondern voll und ganz Gottes Tun ist. Gottes Tun für uns, für mich, für dich und durch dich und mich in seinem Sohn Jesus Christus. Drei Gedanken, die ich euch jetzt am Ende noch mitgeben möchte, bevor ich schließe. Erster Gedanke, finde ich immer ganz wichtig, was man sich in Erinnerung rufen muss, so banal, wie es auch klingt und eigentlich selbstverständlich sein sollte. Jeder ist dein Nächster, egal ob Feind oder Freund. Zweiter Punkt. Mit Gottes Hilfe gelingt es dir, deinen Nächsten zu lieben. Das brauchst du nicht aus eigener Kraft. Wie ermutigend ist das doch zu wissen. Wir müssen es nicht aus eigener Kraft schaffen. Gott hilft uns dabei. Und der dritte und letzte Punkt. Wir müssen durch diese Nächstenliebe uns nicht nur das ewige Leben erkaufen oder haben nur dadurch die Chance, denn durch die Gnade Gottes allein sind wir alle Erben des ewigen Lebens und brauchen nicht mehr so denken, wir müssten uns das durch Taten verdienen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, danke, Vater, dass du einfach immer bei uns bist, egal wie es uns geht, ob es uns gut geht oder schlecht geht, und dass du auch in jeder Situation bei uns bist, in die wir kommen, und gerade auch in Situationen bist, wo wir ja vielleicht in Situationen kommen, wo Menschen sind, die gerade auf irgendeine Weise Not oder Mangel leiden und denen wir helfen können, weil wir es eben mitkriegen und du unsere Augen dafür öffnest. Und da möchte ich dich einfach bitten, dass du in Zukunft einfach unsere Augen besonders in solchen Situationen öffnest und uns dabei unterstützt und hilfst, eben nicht die Möglichkeit zu wählen, zu sagen, ist ja nicht mein Problem, ich habe damit nichts zu tun, soll derjenige selbst, den wir durchs Leben kommt und sein Problem bewältigt, sondern dass du uns einfach dieses liebende Herz für unsere Nächsten schenkst, dass wir einfach auf ihn zugehen und mit deiner Hilfe ihm einfach die Nächstenliebe zeigen und ihn unterstützen. Dafür möchte ich einfach bitten, dass du uns immer wieder in solchen Situationen Kraft gibst und den Mut, dieses einfach zu tun, auch wenn es vielleicht für uns im ersten Moment scheinbar negative Folgen oder nicht so positive Folgen hat, aber da ist es gut zu wissen, dass was wir hier auf der Erde für dich tun und unserem Nächsten tun, das wirst du uns vielfach im Himmel zurückgeben. Segne doch noch diesen Gottesdienst. Amen.